Jetzt öffne ich aber die zweite Fragerunde und rufe auf den Kollegen Herrn Minister Schnapp auf Bayern.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte gerne noch einmal auf die verschiedenen Anmerkungen der Sachverständigen zurückkommen, die so zum Teil den Eindruck erweckt haben, was vom Bund kommt, ist ökologisch gut und was von den Ländern kommt, da sind 16 Umweltsünder zusammen, die das nicht ganz so ernst nehmen. Ich möchte deshalb um Vertrauen werben beim Bund für die ökologische Verantwortung auf Länderseite und daran eine Frage an den Präsidenten Glück anschließen. Die Frage an den Präsidenten Glück deshalb, weil er wohl derjenige ist, der am längsten zurück selbst eigene Erfahrung in Landesumweltpolitik hat. Ich selbst habe jetzt nur einen sehr begrenzten Zeitraum der letzten 8 Jahre vor Augen, erinnere mich aber dort zum Beispiel an das Ringen mit dem Bund über das neue Bundesnaturschutzgesetz, wo wir als Länder die Initiative ergriffen haben, dass man in das Gesetz einen Wertemaßstab hineinbringt, dass die Geschöpfe als Mitgeschöpfe betrachtet werden und einen Wert an sich haben und nicht nach menschlichen Nützlichkeitskategorien betrachtet werden. Deshalb würde ich schon gerne noch einmal diesen Punkt ansprechen wollen, denn er ist, glaube ich, die Grundlage für die Ausgestaltung von heute, dass man sich gegenseitig auch vertrauen kann, dass es jeder mit der ökologischen Verantwortung und einer ökologischen Ethik ernst nimmt. Zweite kurze Frage durch die Äußerungen von Ihnen, Herr Professor Klöpfer, von eben. Sie haben Altenpflegeurteil, Juniorprofessorurteil nochmal angesprochen, UGB. Ich sehe das so, dass das UGB in den letzten Jahren nicht an den Ländern gescheitert ist. Die Entwürfe wären jederzeit durchsetzbar gewesen. Die Länder, und ich habe jetzt 8 Jahre Umweltministerkonferenzerfahrung, die Länder haben sich über alle Parteigrenzen hinweg committed, das zu machen. Es ist letztendlich politisch gescheitert, nicht an der Grundhaltung der Länder. Und deshalb würde ich gerne noch einmal nachfragen, Juniorprofessorurteil, Altenpflegeurteil. Die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts legt jetzt nahe eine Verfassungsänderung, um mit den neuen Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts das UGB rechtlich auch abzusichern. Früher haben wir mit dem Sachzusammenhang der Annexität gearbeitet. Jetzt, meine ich, ist es notwendig, um eine schnelle und qualifizierte Umsetzung europäischen Rechts auch einheitlich möglich zu machen. Wenn Sie dazu noch mal aus Ihrer Sicht bitte etwas sagen.
Vielen Dank, Herr Kollege Schnapphoff. Die nächste Frage geht an den Abgeordneten Lutz Heilmann, Fraktion Die Linke.
Geht's jetzt? Ja, gut, okay. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Glück. Und zwar wurde ja schon besprochen, wir sind jetzt ja immer noch im Themenkomplex 1 zur Frage Erforderlichkeit. Sie sind ja Landtagspräsident in Bayern und dann können Sie mir ja ganz gewiss jetzt Auskunft geben, wie sich die Rechtsprechung oder der Wechsel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes auf die konkrete Gesetzgebungsanzahl in Bayern jetzt ausgewirkt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das ja sehr viel enger gefasst, die Erforderlichkeitsklausel, somit sehr viel mehr an die Länder zugegeben. Und jetzt ganz einfach, da Sie das ja auch praktisch mir jetzt ganz einfach sagen können, als Landtagspräsident, diese Frage. Herr Schnapphoff, Sie haben mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Professor Schrader, deswegen geht die nächste Frage an Sie nochmal, hat das Scheitern des UGBs bisher an der fehlenden Kompetenz begründet. Sie sagen jetzt, es sei politisch gescheitert. Also deswegen, Herr Professor Schrader, nochmal, können Sie da nochmal genaueres dazu sagen, zum Scheitern des UGB-Versuches damals? Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Kiesler aus Bremen.
Ich habe eine Frage zu der bisherigen, zwei Fragen an Professor Rutig. Die erste Frage ist zu der bisherigen Kompetenzlage im Umweltbereich. Wie bewerten Sie die bisherige Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Primat der Länderzuständigkeit gemäß Artikel 30 und Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes? Und genügt diese Kompetenzverteilung auch im Licht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 72 Absatz 2, dem Anspruch nach einer angemessenen funktionalen Gewaltenteilung? Und die zweite Frage würde ich gerne an Sie richten zur Möglichkeit eines UGB nach der neuen Kompetenzlage. Die Vollzugstauglichkeit der Regelungen ist ja ein wesentliches Qualitätskriterium der Gesetzgebung. Wenn die bisherige Zustimmungsbedürftigkeit zurückgeführt wird, wie soll dann die Vollzugserfahrung der Länder künftig berücksichtigt werden? Können Sie uns vielleicht nennen Regelungsbeispiele aus jüngster Zeit, in denen die Länder über den Bundesrat effizientere Regelungen erreicht haben? Dankeschön.
Vielen Dank. Als nächster fragt der Kollege Jung für die CDU-CSU-Fraktion.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dietlein. Es geht mir nochmal um das Thema der integrierten Vorhabensgenehmigung, das ja von allen Beteiligten als wichtiges Ziel formuliert wird. Mich würde interessieren, Sie hatten sich vorher zu den Abweichungsrechten geäußert, inwieweit Sie dieses Ziel durch den jetzigen Entwurf verwirklicht sehen, beziehungsweise wie sich zu den Verbesserungsvorschlägen stellen, die jetzt schon genannt wurden. Etwa Professor Klöpfer, der sagte, man muss im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts das, was bisher nur in der Begründung enthalten ist, auch ausdrücklich im Gesetz oder gar im Grundgesetz formulieren. Oder aber man muss den abweichungsfesten Kern noch erweitern durch Regelungen, die vorhabensbezogene Regelungen betreffen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Jung. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Staatssekretär Schink für das Land Nordrhein-Westfalen.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an Herrn Professor Klöpfer und Herrn Professor Dietlein. Herr Professor Erbgut hat insbesondere darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung das integrierte Umweltrecht, der integrierte Ansatz durch die jetzt vorgesehene Regelung nicht verwirklicht werden kann. Sehen Sie das auch so, insbesondere mit Rücksicht auf die nicht ausdrücklich erfassten Kriterien, etwa des Klimaschutzes und anderer Bereiche, die jetzt nicht ausdrücklich genannt sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage richtet sich nochmal an die Erforderlichkeit, insbesondere im Abfallrecht. In den schriftlichen Ausführungen hat Herr Professor Frenz darauf hingewiesen, dass nach seiner Überzeugung, insbesondere wegen der bundesweiten Wirkungen, aber auch der europarechtlichen Vorgaben für die Abfallentsorgung, die Erforderlichkeitsklausel nicht daran hindere, ein Gesetz wie das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu erlassen. Würden Sie diese Auffassung teilen oder meinen Sie, es wäre, wie Sie eben schon ausgeführt haben, sinnvoller, die Abweichungsklausel hier vorzusehen?
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen jetzt in die Antwortrunde und wir beginnen mit Herrn Professor Dietlein auf die Fragen des Kollegen Jung und des Herrn Staatssekretärs Schink.
Bitte schön. Ja, besten Dank. Es war akustisch leider nicht alles optimal zu verstehen, aber ich will mal so antworten, wie ich es gehört habe. Integrierte Genehmigung. Man muss sehen, hier ist ja das Ziel schon teilweise vollzogen. Beim Emissionsschutz etwa sind die integrativen Elemente vollzogen worden. Ich denke, dass auf der Basis des jetzt vorliegenden Entwurfs sich diese Ziele realisieren lassen. Es ist angesprochen worden, ob man den Vorschlag von Herrn Kollegen Klöpfer nicht aufnehmen sollte und was diese verfahrensrechtliche Ausnahmesituation angeht, das nicht besser direkt in die Verfassung hineinschreibt anstelle der Begründung. Natürlich, das hat einen gewissen Charme, um diese Debatten zu vermeiden. Insofern halte ich den Vorschlag für bedenkenswert. Ja. Herr Schink, ja, ich denke, es gibt hinreichende Kompetenzen im Sinne eines Kompetenzmosaiks, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben eben auch Stichworte gehört, erneuerbare Energien. Man muss ja sehen, man kann auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 zurückgreifen. Also ich denke, im Ganzen ist das Projekt nicht gefährdet. Im Gegenteil, wir sind deutlich Stücke näher gekommen, sodass ich also die teilweise hier vertretene Skepsis nicht teile. Brauchen wir mehr abweichungsfeste Kerne? Da würde ich das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Nein, da denke ich, bin ich auch im Tenor mit meinen Kollegen hier einer Meinung oder grundsätzlich einer Meinung. Die Länder haben in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass sie sogar Vorreiterrollen übernommen haben im Bereich Umweltschutz. Und ich denke, diesen Bereich, dieses Vertrauen muss man haben.
Vielen Dank, Herr Professor Dietlein. Jetzt antwortet Herr Präsident Glück auf die Fragen von Staatsminister Schnapp auf und des Kollegen Heilmann. Bitte schön, Herr Glück.
Ja, was die Frage des Vertrauens betrifft, ich habe in meiner Einleitung davon gesprochen und mehrere Sachverständige ebenfalls über die sehr konstruktive Rolle der Länder in der Entwicklung des Umweltrechts. Dann soll es nicht zynisch klingen, aber als Realpolitiker gehe ich natürlich auch davon aus, dass man gleichwohl Regelungen für die Zukunft nicht ausschließlich auf Vertrauenskapital aufbauen kann, sondern überlegen muss, ob auch gegebenenfalls Mechanismen da sind, die Fehlentwicklungen begrenzen würden. Das sehe ich sehr wohl, was ich ausgeführt habe in den Bereichen und andere im Zusammenhang mit dem Abweichungsrecht. Das heißt, dass also grundsätzlich schon, will ich nochmal unterstreichen, davon auszugehen ist, dass auf der Länderebene genauso verantwortungsbewusst gehandelt wird in Behörden und in Politik wie auf der Bundesebene, aber dass es eine ganze Reihe von Mechanismen gibt, die auch hier noch einmal absichernd wirken und deswegen dieses generelle Misstrauen nicht gerechtfertigt ist. Ich will aber gerade aus der Parlamentsseite, von der Parlamentsseite aus noch etwas hinzufügen, generell zum Abweichungsrecht. In der Abwägung Abweichungsrecht oder eine im Bundesrat zustimmungsbedürftige Regelung des Bundes bin ich aus, wenn es die Sache ermöglicht, aus demokratiepolitischen Erwägungen fürs Abweichungsrecht, weil dann die Volksvertretung im jeweiligen Land nicht nur beteiligt ist, sondern die Verantwortung trägt. Diejenigen, die über den Bürger Verantwortung tragen. Die heutige Ausgestaltung des Beteiligungsföderalismus führt regelmäßig dazu, dass eben die Regierungen im Bundesrat entscheiden bei unterschiedlicher Ausprägung in den Ländern, was die Information und die Beteiligung der Parlamente betrifft, aber eben keinen Fall, dass die Parlamente darüber entscheiden könnten, welche Position das Land im Bund vertritt. Und von daher gesehen ist über das Abweichungsrecht natürlich die Stellung der Parlamente ungleich ausgeprägter und dies wieder in der Rückkopplung zur Bevölkerung und in besonderer Weise der jeweiligen Opposition. Denn wenn die Zusammenarbeit funktioniert, ist es auch noch möglich, dass sich Regierungsfraktionen und Regierung verständigen über den Kurs im Bundesrat. Aber die Opposition wird natürlich regelmäßig nicht beteiligt. Während in den Parlamentsberatungen die Opposition ihre Dinge genauso zur Sprache bringen kann, auch in der Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist, wenn die Sache die Abwägung erlaubt, den einen oder anderen Weg zu gehen, durchaus ein gewichtiges Argument unter dem Aspekt Bindung des Bürgers an demokratische Prozesse, dann diesen Weg zu wählen. Herr Heilmann, zu Ihrer Frage, da sage ich jetzt ganz offen, ich bin als Landtagspräsident nicht der Kenner sämtlicher Fachmaterien, die auf der Landesebene behandelt werden, so dass ich Ihnen auf Anhieb nicht gesichert sagen kann, ob jetzt, und es ist ja noch nicht so lange her, dass es die Entscheidungen gibt in der jeweiligen des Bundesverfassungsgerichts, in der jeweiligen, also da schon jeweils in Fachbereichen entsprechende Schlussfolgerungen gezogen wurden in der Vergangenheit. Das denke ich ist aber auch nicht erheblich für die Beurteilung der Schlussfolgerungen, die wir daraus zu ziehen haben, sondern wir haben diesen Maßstab und müssen uns in der Gesetzgebung sowohl auf Bundes- wie auf Länderebene darauf einstellen, dass zunächst einmal zu unterstellen, dass das Bundesverfassungsgericht solche Maßstäbe weiter anwendet, es sei denn, es werden generell in der Verfassung andere Regelungen getroffen.
Vielen Dank, Herr Kollege Glück. Jetzt antwortet Herr Professor Klöpfer auf die Fragen des Staatssekretärs Schink und des Staatsministers Schnapp auf. Bitte schön. Bitte? Ja, aber wir können ja keinen zwingen, eine Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, ob Herr Glück, wollen Sie noch mal das Wort nehmen? Also, Herr Kollege, Sie müssten es eigentlich mitgekriegt haben, das Verfahren. Der Herr Schrader, der Ihre Frage bekommen hat, wird gleich noch antworten, aber er ist noch nicht dran. Ja, dann ist das jetzt ein Missverständnis gewesen und wir fahren fort, wie vorgeschlagen, mit Herrn Professor Klöpfer auf die Fragen des Staatssekretärs Schink und des Staatsministers Schnappauf. Bitte.
Herr Minister Schnappauf, ich würde Ihnen hundertprozentig zustimmen, dass nach meiner Einschätzung das UGB nicht an den Ländern gescheitert ist. Man muss jetzt unterscheiden, das UGB in seiner sozusagen schönen Form, Gesamtform der Qualifikation, da hatten wir immer die Länderunterstützung, und dann das Projekt UGB I, was ja der Versuch war, einen sozusagen Einstieg zu finden. Letztendlich politisch war die Erwägung, wir müssen die UVP-Richtlinie rechtzeitig umsetzen, wohl entscheidend dafür, dass man das Projekt sein gelassen hat und man hat dann sich auf Kompetenzprobleme entsonnen, die nun schon sehr lange Zeit auf Bundesebene untersucht worden waren. Aber jeder Irrtum, auch des damaligen Bundesjustizministeriums, hat ja positive Seiten. Nämlich im Grunde ist vorweggenommen worden die Altenpflegeentscheidung. Da gäbe es in der Tat Probleme, sage ich mal. Ausgemacht ist es nicht, müsste man jetzt im Einzelnen prüfen, welche Hindernisse für das UGB-Projekt im Einzelnen. Man kann ja nicht so generell sagen UGB, sondern man muss dann sagen, in welchen Kapiteln und wo. Und um diese Risiken gering zu halten, meine ich, sollte man die Erforderlichkeit ausdehnen. Sie ist ja im Grunde für 95% der Materien des UGB da. Jetzt bleibt es bei der Abfallwirtschaft. Und da sollte man meines Erachtens diesen Tausch mit den Abweichungsgesetzen durchaus vornehmen, auch mit den Gründen, die Herr Glück gerade gesagt hat. Herr Staatssekretär Schink, damit ist ein bisschen schon die Frage übergeleitet, wäre eine integrierte Genehmigung aller Europa ins deutsche Recht nach künftiger Rechtslage auf Bundesebene möglich. Man muss sagen, erst recht. Es bleibt dann allerdings bei der Kompetenzkombination die einzelnen Sachmaterien des Umweltrechts plus 11 und vielleicht noch irgendwas. Das hat ja in der Vergangenheit nun bestens funktioniert. Der Artikel 11 ist die Grundlage für ein Großteil als Kompetenzgrundlage für das geltende Bundesrecht, muss man auch sagen. Das andere ist einfacher, ist risikofreier Umwelt zu sagen, aber auch dort übrigens bleiben ja Abgrenzungsprobleme nicht aus. Nicht alles, was sich irgendwie auf die Umwelt auswirkt, gehört ja dann zu diesem Kompetenztitel, das muss man auch sagen. Also Antwort, es würde jedenfalls nach neuem Recht gehen mit der Sonderheit der Erforderlichkeit bei Abfall. Und das, Herr Frenz ist ja nun nicht da, hat ja juristische Klimmzüge unternommen, um zu zeigen, es geht eventuell mit Sachkompetenzen und dergleichen doch. Aber das ist natürlich ein Drahtseilakt. Und dieses Risiko möglichst gering zu halten, würde ich jedenfalls für erwägenswert halten, die Erforderlichkeit auch bei der Abfallwirtschaft zu streichen, dafür Abweichungsgesetzgebung.
Vielen Dank, Herr Professor Klöpfe. Als nächstes antwortet Herr Professor Rutig auf die Frage des Staatssekretärs Kiesler. Staatssekretärin Kiesler, Entschuldigung. Staatsrätin, so muss es heißen. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich kann eigentlich an Herrn Klöpfe in mehrfacher Hinsicht anknüpfen. Die erste Frage war, ist nach der bisherigen Konzeption ein UGB möglich gewesen? Da teile ich die Bedenken vor dem Hintergrund der neueren Entscheidung. Ich glaube auch nicht, dass allein die Notwendigkeit der Kodifikation oder die Notwendigkeit der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts überzeugt hätten, dass das alleine die Erforderlichkeit im Sinne dieser immerhin ja nicht als Betriebsunfall, sondern aufgrund einer Verfassungsänderung eingeführten Verschärfung ist. In der Praxis ist es natürlich so, gerade im Bereich der Rahmengesetzgebung haben wir bei der Umsetzung von Europarecht gewisse Probleme. Was ist überhaupt Rahmen? Der muss dann aber jedenfalls ja auch nochmal, dass grundsätzlich keine Regelung nach außen ist, umgesetzt werden. Das ist sehr problematisch. Insofern auch eine Wiederholung aus der Diskussion, statt Rahmengesetzgebung eben Abweichungsbefugnis, die gleichzeitig, auch das habe ich versucht vorhin schon darzustellen, alternativ zur Erforderlichkeit ist, sodass man sich da sehr wohl dann auch, aber das ist letztlich am Ende eine politische Frage, für das ein oder andere Modell entscheiden kann. Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Europarecht ist die Abweichungsgesetzgebung das schnellere und damit auch meiner Meinung nach in der Tat sicherere Verfahren. Was ist zu einem neuen Umweltgesetzbuch zu sagen? Rechtlich ist es eindeutig in den Materien, wo wir natürlich überhaupt eine Bundeskompetenz irgendeiner Art haben, möglich. Wenn wir das Ganze mit Abweichungsrechten machen, ist auch zunächst einmal eine Vollregelung des Bundes möglich, ohne dass man sich um Fragen der Erforderlichkeit streiten muss. Und da haben wir nämlich das große Problem. Ich habe auch meine Zweifel, dass das Bundesverfassungsgericht dann Erforderlichkeit sehr global betrachten würde, sondern die Gefahr ist immerhin auch da, dass man dann sich fragt, ist jetzt irgendwie so eine Detailregelung wirklich erforderlich? Und das ist bei der Erforderlichkeitsprüfung das eigentliche Problem meines Erachtens für ein UGB. Diese Unsicherheit, die natürlich im politischen Raum als Argument genutzt wird und dann auch dazu führt, dass die politischen Prioritäten möglicherweise dann andere sind. Wenn man sich sagt, das ist ja dann eben fraglich, ob das, was dabei rauskommt, am Ende verfassungsgemäß ist. Rechtlich nach dem neuen Modell eindeutig möglich. In der Praxis ist natürlich in der Tat die Frage, wo gibt es Abweichungsrechte in gewissem Umfang relevant. Das war der Hintergrund meines Vorschlages. Dort, wo die Spielräume gerade wegen Europas sehr gering sind, nämlich im Verfahren, und vieles an modernem europäischem Umweltrecht ist sehr verfahrensbezogen, dort eben auf Abweichungsrechte zu verzichten, eine Vollregelung zu ermöglichen. Aber die Schutzbedürfnisse der Länder sind natürlich auch in diesem Bereich da. Deswegen dort, wie bisher, Zustimmungsbedürfnisse. In der politischen Situation kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem einfacher zu handhaben ist, wenn es in Teilbereichen Bedürfnisse von Ländern für Spezialregelungen gibt, die dann noch möglich sind. Dann macht man eine Öffnungsklausel rein und hat dann auch die Zustimmung des entsprechenden Landes. Da glaube ich nicht, dass das Zustimmungsmodell sehr stark blockiert. Im materiellen Teil ist es so, dass teile ich Herrn Klöpfers Ansicht, wird die Abweichung, die ja nur in engen und vor allem europarechtlich determinierten Grenzen möglich ist, das Konzept insgesamt nicht in Frage stellen. Es wird natürlich, nehmen wir mal ein plakatives Beispiel, möglicherweise, soweit das europarechtlich zulässig ist, unterschiedliche Grenzwerte geben. Aber die stellen meiner Meinung nach nicht die Tauglichkeit eines UGBs in Frage, sondern das ist die letztlich politische Frage, wer soll darüber entscheiden, ob Spielräume, die das Gemeinschaftsrecht lässt, Bund oder Länder ausfüllen. Meine Antwort wäre, dass das nicht zwangsläufig der Bund sein muss.
Vielen Dank, Herr Professor Ruttig. Jetzt Herr Professor Schrader auf die Frage des Kollegen Heilmann.
Woran ist das Umweltgesetzbuch gescheitert? Es geht um das Umweltgesetzbuch 1, ein allseits konsentiertes und gewolltes Vorhaben. Niemand hebt die Hand, um sich dafür verantwortlich zu zeigen, dass es gescheitert ist. Ich versuche es nachzuzeichnen, dass es eine politisch und rechtliche Dimension dabei gibt. Man wollte es allseits, und auch in der Rechtswissenschaft bestand eine ganz herrschende Meinung, dass man aufgrund der jetzt noch jetzigen Kompetenzbestimmungen dieses auch erreichen könne. Nämlich auf der Basis der alten Interpretation zur Rahmenkompetenz, wo man damals sagte, das ist ja in Wirklichkeit nicht justiziabel, so damals auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn an irgendeiner Stelle noch etwas überbleibt für die Länder, können wir eben in weitem Umfang unmittelbar geltende Vollregelungen schaffen, auch im Naturschutz- und Wasserhaushalt, was notwendig ist, auch im Bereich UGB 1. Und zweitens eben im Bereich der Erforderlichkeitsklausel, da doch relativ nonchalant. Ich hatte vorhin das Beispiel aus diesem UVP-Bereich erwähnt. Dann aber eben vor dem Hintergrund der Rechtsprechung, der geänderten Rechtsprechung, die sich auf die Verfassungsänderung 94 eben bezog und die ernst nahm. Dann war aber klar geworden, so einfach kann man es sich nicht mehr machen. Juristisch, weil es ist justiziabel geworden. Das Bundesverfassungsgericht legt jetzt juristische Maßstäbe an, und zwar vor allem, dass im Bereich der Rahmenkompetenz nicht mehr großflächig alles voll durchgeregelt werden kann seitens des Bundes. Insofern war klar, das ist eine zentrale Problematik, wenn wir das Vorhaben weiterführen. Daraufhin haben dann die Verfassungsressorts BMI und BMJ, soweit meine Kenntnis jedenfalls, nach außen ist das nirgendwo so wirklich publiziert worden, darauf hingewiesen, und man hat dann innerhalb der Bundesregierung sich gesagt, aha, es gibt ja andere Verfahren, wo die Länder genau diese Sache problematisiert haben. Juniorprofessuren war ja auch im Bereich der Rahmenkompetenz. Also würden auch in diesem Bereich die Länder wieder das problematisieren. Also können wir es nicht mehr durchsetzen, weil die Länder damit eben das ganze Verfahren, auch wenn sie jetzt in der UMK dahinter stehen, könnte es aber Länder geben, die auf ihren Rechten beharren. So hat man das Ganze schließlich gesagt, werden wir es jetzt nicht mehr weiterverfolgen. Insofern meines Erachtens eine Gemengelage aus Erkenntnissen und Ernstnehmen dessen, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Die Rechtswissenschaft hatte sich doch lange Zeit meines Erachtens von dem schönen Glanz, wir wollen ein UGB, da doch zu sehr darauf verlassen, dass man es auch machen könne. Für die jetzige Situation stimme ich auch dem zu, dass man bei diesem Thema Umweltgesetzbuch 1 durch diese Änderungen dem näher kommt, diese Sache zu verwirklichen, weil die Rahmengesetzgebung wegfällt. Andererseits aber die Erforderlichkeitsklausel nicht nur im Bereich Abfall, wo Herr Klöpfer eben sehr stark darauf hingewiesen hatte, sondern auch im Bereich Recht der Wirtschaft weiterhin in erheblichem Umfang benötigt wird und dort nicht aufgehoben ist, sondern da muss man dann die Erforderlichkeit erstmal nachweisen. Also das ist schon beim UGB I ein Thema. Und dann geht es dann darüber hinaus, das war mein Hauptpetitum, wenn man über diesen kleinen Schritt, oder es ist kein kleiner Schritt, das ist das deutsche Anlagenrecht, nach unserer Vorstellung der Kern. Ja, aber in der Realität, wenn Sie sich die Sammlung Umweltrecht angucken, ist da sehr, sehr viel mehr. Und wenn wir den Gesamtschritt machen wollen, dann reicht die jetzige Kompetenz meines Erachtens dann wirklich nicht mehr aus.